Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Guten Tag und ein herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Life Science, dem Expertenpodcast der Aristo Group. In jeder Folge möchten meine Kollegen und ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Einblicke in die Welt der Life Science Branche und relevante Themen für Unternehmen geben. Mein Name ist Lucien Gottfried, Consultant im Bereich Medizintechnik bei der Aristo Group. Ich freue mich, heute über ein besonders wichtiges Thema in der heutigen Zeit zu sprechen. Es geht um das Thema Umwelt, genauer gesagt um die ISO 14001, Umweltmanagement-Systemnorm. Dafür habe ich wieder einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Lemke.
Herzlichen Dank. Mein Name ist Ralf Lemke. Ich bin Geschäftsführer Alleingesellschafter der Versatus GmbH, einer Gruppe, die sich voll und ganz dem Kunden verschrieben hat, nämlich ein Beratungshaus, eine Akademie, ein Auditierungshaus, ein IT-OT-Systemhaus und einen Personalservice. Kernkompetenzen bei uns sind die Managementsysteme der ISO, also weltweit gültige Standards, die es Organisationen ermöglichen, Strukturen aufzubauen und damit ihre Organisation zu lenken. Diese sind, die wir machen, die 9001 Qualitätsmanagementsystem, die 14001 Umweltmanagementsystem, unser heutiges Thema, die ISO 20001 IT Service Management, die ISO 22301 BCM, Business Continuity Management, die ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem, was momentan in aller Munde ist, die ISO 28000 Sicherheitsmanagement, aber natürlich auch Standards wie GDP, also Good Distribution Practice, oder GMP, also Good Manufacturing Practice, oder auch FDA.
Vielen Dank, Herr Lemke. Das ist ja eine Menge. Genau, heute möchten wir uns aber einer ganz speziellen Norm widmen, der ISO 14001. Was kann ich mir genau darunter vorstellen und warum wurde sie entwickelt?
ISO 14001 ist wie, ich sag mal, die 9001 mit eine weltweit anerkannte internationale Norm für Umweltmanagementsysteme. Sie bietet einen Rahmen für Organisationen für das effektive Management und die Reduktion von Umweltauswirkungen. Unterstützt also Organisationen dabei, gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen und vor allen Dingen Umweltrisiken systematisch zu managen. Das Ziel ist die Förderung von umweltfreundlichen und nachhaltigen Praktiken in Unternehmen und Organisationen weltweit. Also die ISO fordert zwei wichtige Bewertungen entlang der umweltrelevanten Prozesse, nämlich die Bewertung der Umweltleistung basierend auf den Umweltzielen. Ein Managementsystem gibt es Umweltziele. Und sehr wichtig, die Einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben selbst zu überprüfen. Meistens über eigens festgelegte Standort- oder über abteilungsübergreifende Prozesse, die man dann steuert. Also da ist auch das Stichwort zum Beispiel Rechtskataster oder die Übersicht von rechtsverbindlichen Verpflichtungen.
Vielen Dank für die Ausführung. Umweltmanagement an sich ist ja ein sehr breit gefächertes Thema und von Branche zu Branche verschiedene. Welche Kernziele sind denn in der ISO 14001 ganz konkret festgehalten und für welche Branchen gilt die Norm?
Also die Kernziele des Umweltmanagementsystems ist zum einen die Einhaltung von bindenden Verpflichtungen, wie eben schon dargestellt, also Compliance Obligations, gegenüber interessierten Parteien, also dem Gesetzgeber zum Beispiel. Und ist eines der Kernthemen, wie zum Beispiel umweltgesetzliche, aber auch allgemeingesetzliche Anforderungen und vor allen Dingen auch andere vertragliche Anforderungen gegen die Organisation und auch natürlich gegenüber Kunden. Dann die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung einer Organisation und auch die Implementierung eines systematischen Ansatzes zur Zielerreichung in Bezug auf Umweltmanagement, einschließlich Ressourcenschonung und Abfallreduktion. Das sind die wesentlichen Kernziele. Und vom Anwendungsbereich her ist die ISO 14001, also Umweltmanagementsystem, anwendbar auf jede Organisation, unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Also für KMU, aber auch für Großunternehmen. Sie eignet sich für Industrie- und Dienstleistungssektoren gleichermaßen. Es geht vor allen Dingen hier auch um den systematischen Ansatz, wenn Organisationen ihre Umweltleistung wirklich systematisch verbessern möchten. Und sie kann als Werkzeug genutzt werden, um ihre Umweltstrategie zu stärken und das Vertrauen von Stakeholdern und Kunden zu erhöhen.
Gerade im Bereich der Zertifizierung gibt es ja wahnsinnig viele Zertifikate und Unterschiede. Wie genau unterscheidet sich die ISO 14001 von anderen Umweltstandards?
ISO 14001 und andere Umweltstandards, andere relevante Umweltstandards in Europa ist EMAS, also Eco Management and Audit Scheme. Das ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, deckt alle Anforderungen der ISO 14001 ab und ist ebenfalls weltweit anwendbar, leistet aber in wesentlichen Punkten noch mehr. Sie fordert also viel mehr, zum Beispiel gesetzliche Regelungen über die Zulassung und Überwachung der Umweltgutachter, die Registrierung der Unternehmen, Behördenabfrage zur Einhaltung der Rechtsvorschriften. Und die EMAS-Organisation verpflichten sich zu einer kontinuierlichen Verbesserung ihrer Umweltleistung über gesetzliche Anforderungen hinaus, also mehr. Umfang und Flexibilität. Bei der ISO 14001 habe ich einen flexiblen Rahmen, das ist ein Managementsystem, der individuell auf Organisation angepasst werden kann. So, und andere Standards im ISO-Bereich sind spezifischer und auch auf bestimmte Industrien, Produkte oder Umweltaspekte ausgerichtet, zum Beispiel die 50001 für Energiemanagement oder LLED für nachhaltiges Bauen. Also in den ISO-Management-Normen haben wir ganz klar einen Management-Ansatz und sie sind vergleichbar. Ich kann sie also nebeneinander legen. Ich habe in den ISO-Management-Normen, insbesondere der 14001, den Schwerpunkt auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und der Implementierung eines ganzheitlichen Umweltmanagementsystems ohne spezifische Vorgaben für bestimmte Emissionen, Abfälle oder andere spezifische Umweltaspekte. Bei anderen Standards, die konzentrieren sich mehr auf spezifische Leistungskriterien wie Recyclingquoten, die Reduktion von Emissionen oder Compliance-Anforderungen anstatt auf die Implementierung eines Managementsystems, sind also zielgerichtet. Und hier habe ich mehr ein Managementprozess, Managementprozesse und ein Steuerungsinstrument für das Unternehmen. Ein wesentlicher Punkt ist bei den Managementsystemen die Integrierbarkeit. Die ISO 14001 ist leicht integrierbar mit anderen Managementsystemstandards wie 9001 oder auch die 45001, also Qualitätsmanagement oder Arbeitsschutzmanagement. Oder natürlich auch ganz aktuell auch für die Pharma- und Medizintechnikbranche die NIS 2.0 Umsetzung über die ISO 27001, also Informationssicherheitsmanagementsystem. Also kurz gesprochen dahinter so IT-Security, Cyber-Security, Informationssicherheit komplett. Andere Standards sind natürlich nicht kompatibel mit diesen anderen Managementsystemen und erfordern dann immer so spezielle Anpassungen. Darum sind die Managementsystemnormen der ISO weltweit so akzeptiert und vor allen Dingen werden weltweit so stark eingeführt.
Das ist ja durchaus sehr umfangreich und betrifft eigentlich jede Abteilung eines Unternehmens. Warum sollten sich Unternehmen damit beschäftigen und welchen Nutzen bietet die ISO 14001 für die jeweiligen Unternehmen?
Ja, wie schon gesagt, ein Managementsystem wie die ISO 14001 ist ein Steuerungsinstrument des Unternehmens. Und operative und strategische Verbesserungen treibt allgemeine Geschäftsentwicklung und auch das Image einer Organisation voran. Und das Managementsystem ist eben, wenn man es zielführend einführt, ein Steuerungsinstrument einer Organisation. Also ich habe dann die Vorteile der Reduzierung von Umweltauswirkungen, eine systematische Identifikation und das Management von Umweltaspekten reduziert natürlich die Risiken und die Umweltauswirkungen in einer Organisation. Die Einhaltung von Vorschriften, also die verbesserte Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, was das Risiko von Strafen und Haftungen minimiert, ist gegeben durch die Einführung eines Managementsystems. Die Kostenreduktion, ein wesentlicher Punkt, nämlich Effizienzsteigerung in der Nutzung von Ressourcen und Energie, führe natürlich auch zu einer Reduzierung der Betriebskosten. Die Verringerung von Abfall und damit verbundenen Entsorgungskosten ist, glaube ich, klar und deutlich. Die Verbesserung des Organisationsimages. Sie haben ein positives Image und gesteigerte Glaubwürdigkeit durch nachweisliches Engagement für nachhaltige Praktiken und verbesserte Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit, die zunehmend Wert auf umweltbewusste Geschäftspartner legen. Ein wesentlicher Vorteil. Und natürlich, gerade für die oberste Leitung, also Geschäftsführung, Topmanagement, Risikomanagement, ein besseres Verständnis und Management von Umweltrisiken, was zu einer erhöhten Betriebssicherheit und verringerter Wahrscheinlichkeit von Unfällen und damit verbundenen Kosten führt. Ganz zu schweigen von Wettbewerbsvorteilen. Auch den Zugang zu neuen Märkten und Kunden, die umweltfreundliche Lieferanten natürlich bevorzugen. Klar. Mitarbeiterengagement und Zufriedenheit. Steigerung also des Mitarbeiterengagements durch Beteiligung an umweltfreundlichen Initiativen und Politiken im Unternehmen. Die Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit durch die Arbeit für eine ethisch verantwortliche Organisation. Und last not least haben Sie natürlich auch dadurch die Arbeitnehmervertretung mit im Boot. Ein wesentlicher Aspekt.
Absolut. Nachdem so viele verschiedene Parteien an dem Vorhaben beteiligt sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht immer ein leichtes Unterfangen ist. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Herausforderungen bei der Einführung der ISO 14001?
Ja, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, aber ein wesentlicher Punkt ist das Verständnis der obersten Führungsebene, dass ein Managementsystem ein Steuerungsinstrument der obersten Leitung sein kann. Dass es also nützlich ist, es einzuführen und es vor allen Dingen auch durchzuziehen. Also eine Kontinuität. Und vor allen Dingen ein anderer Punkt ist, dass man keine Flexibilität der derzeitigen Prozesse durch die Einführung eines Managementsystems sieht. Also viele Top-Manager sagen dann auch, ja, das stört mich, ich habe keine Flexibilität mehr. Das stimmt so nicht. Ja, auch die Ressourcenbeschränkungen und Investitionen, zum Beispiel den Mangel an finanziellen, personellen oder zeitlichen Ressourcen, um die erforderlichen Systemänderungen umzusetzen. Anfangsinvestitionen für die Implementierung können hoch sein, besonders für kleine oder mittlere Organisationen. Da kann man auch einen schlanken Weg fahren. Also es gibt immer Möglichkeiten. Natürlich habe ich Kosten für laufende Schulungen, Audits und Zertifizierung. Das ist so ein Block, den man da hat. Aber auf der anderen Seite natürlich das Add-on für die Organisation, fürs Unternehmen. Was wir natürlich haben, ist momentan ein Mangel an Fachwissen und Ressource. Und durch ein Managementsystem, ja, fehlendes internes Wissen über die ISO 14001 Anforderungen und beste Praktiken im Umweltmanagement und die Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal für die Umsetzung und Aufrechterhaltung des Systems zu finden, sind wesentliche Punkte. Aber wenn ich es eingeführt habe, dann habe ich bestehende Prozesse, dokumentierte Prozesse und dann kann ich auch Personal, was nicht den, ja, ich sag mal, Horizont hat, auch entsprechend einarbeiten. Was ja heute beim demografischen Wandel immer wieder der Fall ist. Widerstand gegen Veränderungen und Stakeholder-Einbindung ist natürlich auch ein Thema. Also der Widerstand auch von Mitarbeitern und dem Management gegenüber neuen Verfahren und Praktiken, die durch das Umweltmanagementsystem natürlich auch eingeführt werden. Wir haben Herausforderungen bei der Veränderung der Organisationskultur hin zu stärkerem Umweltbewusstsein. Auch das muss man leben, also Vorbildfunktion. Herausforderungen bei der Einbindung verschiedener Stakeholder, um deren Unterstützung und Kooperation zu gewährleisten. Und ich habe natürlich Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Engagements und des Momentums über die Zeit hinweg, also die Kontinuität dieses System Umweltmanagement zu leben. Die Integration bestehender Systeme ist, wenn Sie andere ISO-Management-Systeme haben, gar nicht so schwer. Oftmals sehen das Unternehmen aber so, dass die Schwierigkeiten bei der Integration des Umweltmanagementsystems in bestehende Managementsysteme wie Qualität oder Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben. Da hat sich ISO mit beschäftigt und hat eine High-Level-Structure eingeführt, damit das leichter geht. Also auch ISO macht sich Gedanken darüber. Abstimmungsprobleme zwischen verschiedenen Abteilungen und deren Prozessen kann es sein. Aber wir haben natürlich auch Dokumentation und Datenerfassung wie Herausforderungen bei der Entwicklung und Pflege der erforderlichen Dokumentation und Aufzeichnung. Und das ist auch immer wieder ein Thema, weil es muss kontinuierlich gepflegt werden, jährliches Review und so weiter. Und natürlich Schwierigkeiten bei der genauen Messung und Überwachung von Umweltaspekten und der Leistung des Systems. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Last not least haben wir natürlich einen wesentlichen Punkt, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Komplexität der rechtlichen Umweltanforderungen muss man sicherstellen, damit alle relevanten Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Und das ist ein sehr komplexes Thema geworden mittlerweile.
Das kann ich durchaus verstehen. Das hört sich auch tatsächlich wahnsinnig komplex an. Die Vorschriften, die eingehalten werden müssen, das, ja, klingt für mich auch sehr komplex tatsächlich. Was würden Sie Unternehmen empfehlen, um Stolpersteine auch erfolgreich zu meistern und diese Herausforderungen nachhaltig zu lösen?
Da wir ja über eine ISO 14000 Umweltmanagementsystem sprechen und ein Steuerungsinstrument, wie gesagt, wir ja schon angesprochen haben, dass ein Managementsystem ein Steuerungsinstrument des Unternehmens ist, brauchen wir natürlich die Sensibilität aller Ebenen. Und da bietet sich natürlich als erstes ein Kick-Off-Meeting mit der obersten Führungsebene an, dann dem Management und den Mitarbeitern über die Einführung. Also schlichtweg gesagt, bevor der Flurfunk anfängt, was das Management sich schon wieder ausgedacht hat, also die da oben oder so, das hört man ja mal wieder, sollte man tatsächlich mit einem Kick-Off-Meeting beginnen und sagen, also erstmal so ein bisschen die Dynamik rausnehmen, Kick-Off-Meeting machen, alle abholen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Die Ressourcenplanung und Priorisierung der wichtigsten Schlüsselbereiche natürlich auch. Dann die Schulung und den Kompetenzaufbau der Mitarbeiter, um das Bewusstsein und das Verständnis für das Umweltmanagementsystem zu erhöhen. Und natürlich, ja, last und least braucht man sicherlich auch mal externe Experten oder auch Berater, um spezialisiertes Wissen zu erlangen, interne Kapazitäten zu stärken, also auch Unterstützung zu geben den internen Mitarbeitern, damit sie dann auch den richtigen Blick bekommen. Ja, und wir Berater haben natürlich diesen Blick, weil sie es häufiger machen, auch in wechselnden Unternehmen sind, auch in der gleichen Branche vielleicht sogar, und dann den Blick haben von außen in die entsprechende Organisation und dann auch die entsprechenden Stellhebel dort natürlich auch implementieren können. Change Management ist natürlich ein wichtiger Hebel, die Einbindung von internen und gegebenenfalls natürlich auch externen Stakeholdern von Anfang an. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, ganz wichtiger Punkt in der Organisation, und natürlich immer wieder Feedback einholen für Verbesserung und gesteigerte Akzeptanz. Kurzform, den Mitarbeiter abholen, einbinden, schulen, nach vorne bringen, für die Organisation gewinnbringend einsetzen. Denn Mitarbeiter sind Multiplikatoren, genau wie das Management. Und die Systemintegration, bestehende Managementsysteme, digitale Tools zur Datenerfassung und Verwaltung natürlich auch nutzen und eine effektive Dokumentation, also ein Dokumentenmanagementsystem, DMS, installieren. Und eine frühe Initialisierung von Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel interne Audits oder Bewertung. Interne Audits ist ein wesentlicher Punkt, um den Reifegrad, die Reife des Unternehmens im Hinblick auf das Umweltmanagementsystem zu bestimmen.
Vielen Dank für die Ausführung, Herr Lemke. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade durch die rechtlichen Vorgaben und Qualitätsstandards in der Pharma- oder Medizintechnik nochmal neue Anforderungen auch an das Umweltmanagement gibt. Welche Besonderheiten gibt es bei der Einführung der ISO 14001 für die Life Science Unternehmen?
Da ich in der Industrie auch arbeite, auch in verschiedenen Pharmaunternehmen, auf verschiedenen Positionen schon war, haben wir natürlich dort strenge regulatorische Anforderungen. Also Life Science Unternehmen unterliegen natürlich strengen Umweltgesetzpunkten. Handhabung, Entsorgung, Freisetzung von biologischen, chemischen Substanzen sind geregelt. Bundesemissionsschutzgesetz, um eines mal zu nennen. Wir haben Betriebssicherheitsverordnung und Maschinenrichtlinie, vieles mehr. Da kommen immer neue Dinge dazu. Und die ISO 14001 Umweltmanagementsystem muss natürlich in Einklang mit diesen regulatorischen Anforderungen implementiert werden, um Compliance sicherzustellen. Und ich erlebe es immer wieder, dass das häufig nicht ausreichend gemacht wird. Wir brauchen natürlich auch ein Risikomanagement, indem wir natürlich die Risiken identifizieren. Wir haben hohe Anforderungen an das Risikomanagement aufgrund der potenziellen Umweltrisiken, die mit der Produktion und Entsorgung von pharmazeutischen Produkten und medizintechnischen Geräten verbunden sind. Das ist ein erhebliches Risiko, was man immer wieder sehen muss und natürlich auch ein entsprechendes Risikomanagement aufbauen muss. Und die Identifikation und das Management spezifischer Umweltrisiken ist der zentrale Bestandteil des Umweltmanagementsystems. Die Integration mit anderen Managementsystemen haben wir ja schon angesprochen, aber oftmals wird natürlich auch notwendig die Integration des Umweltmanagementsystems ISO 14001 mit zum Beispiel der ISO 13485, also Qualitätsmanagement für Medizinprodukte, oder GMP, also Good Manufacturing Practice, für Pharmaunternehmen. Natürlich die Harmonisierung der verschiedenen Systeme zur Vermeidung von Konflikten und die Steigerung der Effizienz ist natürlich hier ein wesentlicher Punkt, und das muss man sehr gut in den Einklang bekommen. Natürlich habe ich auch die nachhaltige Beschaffung und Lieferkette zu sehen. Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette, besonders bei der Beschaffung von Rohstoffen und der Auswahl von Lieferanten, Einhaltung von Umweltkriterien in der Beschaffung, die über die typischen Anforderungen der ISO 14001 hinausgehen, auch ein wesentlicher Punkt. Und die sichere Lieferkette natürlich auch. Stichwort ist, denke ich, bekannt, ist auch momentan in aller Munde. Und auch da werden wir noch mehr reingehen müssen in die Geschichte auch Klimaanforderungen. Der Produktlebenszyklus und das Abfallmanagement von der Entwicklung bis zur Entsorgung, insbesondere bei den Medizinprodukten. Und da brauchen wir effektive Strategien, die implementiert sind für das Abfallmanagement und Recycling, um die speziellen Abfallarten in der Pharma- und Medizintechnikbranche, damit wir denen gerecht werden.
Jetzt haben Sie ja gerade die Lieferketten angesprochen, die ja gerade in der Pharma- und Medizintechnik dank spezieller Anforderungen und Besonderheiten immer wieder in aller Munde sind. Wie wirkt sich die 14.001 auf die Lieferkette eines Unternehmens aus?
Ja, insofern, dass wir natürlich uns beim Umweltmanagementsystem genau anschauen müssen, die Lieferkette der Organisation in Bezug auf Integration von Nachhaltigkeitskriterien und Umweltstandards in der Auswahl und Bewertung von Lieferanten. Die Förderung von Lieferanten, die ebenfalls natürlich Umweltmanagementsysteme implementiert haben oder nach ISO 14001 zertifiziert sind. Die Verbesserung der Compliance mit Umweltgesetz und Regulierung, sowohl auf der Organisations- als auch auf der Lieferantenebene. Also ich muss auch Lieferanten anregen, ihre Umweltleistung zu verbessern, was zu einer Reduzierung der gesamten Umweltauswirkungen der Lieferkette führt. Insbesondere natürlich im nicht-europäischen Raum. Die Erhöhung der Transparenz in der Lieferkette durch genaue Dokumentation von Umweltpraktiken und Leistungen natürlich der Lieferanten. Die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Produkten innerhalb der Lieferkette, was natürlich zu einer besseren Kontrolle über Umweltaspekte und Auswirkungen führt.
Sehr, sehr spannend. Jetzt würde es mich auch brennend interessieren, wie läuft denn im idealen Verlauf dann am Ende eine erfolgreiche Zertifizierung mit der ISO 14001 ab? Also gibt es eine Möglichkeit, sich als Unternehmen auf eine ISO 14001 Zertifizierung vorzubereiten?
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil tatsächlich so die Vorbereitung auf eine Einführung eines Managementsystems, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, Managementsystem, Steuerungsinstrument des Unternehmens, also was brauchen wir dazu, das Top-Management? Und die Verpflichtung der Unternehmensführung ist natürlich der wesentliche Punkt. Also ich muss sicherstellen, dass die Unternehmensleitung die Einführung nicht nur unterstützt, sondern voll dahinter steht und sich für dessen Erfolg engagiert. Also da brauchen wir natürlich das Top-Management. Ich brauche eine Initialbewertung, also eine Gap-Analyse. Wo steht die Organisation im Hinblick auf die Anforderungen der ISO 14001? Dass man das also einmal durchleuchtet. Und die Identifikation von bestehenden Compliance-Lücken und Umweltaspekten, die von den Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen der Organisation beeinflusst werden. Dann natürlich die Entwicklung eines detaillierten Plans mit klaren Zielen zur Implementierung aller erforderlichen Systemelemente. Also wir brauchen eine Ressourcenplanung. Die muss natürlich von der obersten Leitung und Topmanagement entsprechend genehmigt sein und natürlich auch, dass das Topmanagement dahinter steht. Die Entwicklung einer Umweltpolitik, auch da ist wieder das Topmanagement gefragt. Spezifische messbare Umweltziele in Übereinstimmung mit der Umweltpolitik, mit Verantwortlichkeiten und natürlich einem Zeitrahmen. Ich muss frühzeitige Feedbackschleifen einbauen und interne Audits natürlich regeln, bevor ich antreten kann zu einem Zertifizierungsaudit. Die Dokumentation muss entsprechend vorbereitet sein. Die Kommunikation im Unternehmen muss klar geregelt sein, innen, außen, Kommunikation und das Change Management. Und manchmal kann man auch so Pilotprojekte in Teilbereichen von Organisationen durchführen. Die machen durchaus auch Sinn. Das hängt immer vom Anwendungs- oder Geltungsbereich ab. Und die eigentliche Implementierung, das ist der wesentliche Punkt. Da ist der Systemaufbau natürlich. Ich muss die erforderlichen Prozesse und Praktiken gemäß der Norm einführen. Ich muss die entsprechend berücksichtigen. Ich muss eine Dokumentation erstellen, also die Lenkung auch der Dokumente. Ich muss das Erstellen und Pflegen der notwendigen Dokumentation, einschließlich natürlich der wichtigen verpflichtenden Dokumente, der Umweltpolitik, der Ziele, der Verfahren und Aufzeichnungen. Ich muss Mitarbeiter schulen, regelmäßig auch die Schulung aller relevanten Mitarbeiter in Aspekten des Umweltmanagementsystems. Ich habe dann die Überprüfung und Kontrollmechanismen wie die Durchführung interner Audits, also die Überprüfung auf Effektivität des Umweltmanagementsystems und natürlich die Identifikation von Bereichen, die verbessert werden müssen, bevor externe Audits stattfinden, also wenn ich Gaps finde. Die Bewertung natürlich durch das Management muss auch erfolgen, nämlich die Überprüfung des Systems durch das Top-Management, um sicherzustellen, dass es angemessen und vor allen Dingen wirksam ist und die festgelegten Umweltziele erreicht werden. Last but not least kommt natürlich ein externes Audit, nämlich die Erstbewertung durch einen externen Zertifizierer. nach einer gewissen Einführungsphase. Und ich muss dann auch die internen Audits abgeschlossen haben, das Management Review abgeschlossen haben. Dann kommt erst der Zertifizierer und dann kommt die Erstbewertung. Das sind unabhängige Auditoren, die überprüfen dann das Umweltmanagementsystem der Organisation, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen der ISO 14001 entspricht. Und dann kann es natürlich zu Behebung von Abweichungen, da kommen dann Abweichungen, die müssen behoben werden, das Korrigieren jeglicher festgestellter Mängel, die während des ersten Audits identifiziert wurden. Und die Erstzertifizierung gliedert sich in Stufe 1, nämlich das Dokumentenaudit, und Stufe 2 das Prozess- oder Systemaudit, wo dann entsprechend die Prozesse untersucht werden von den Zertifizierungsauditoren. Und die finale Zertifizierung ist nämlich nach erfolgreicher Überprüfung und Behebung aller festgestellten Abweichungen, insbesondere Hauptabweichungen, wenn welche sind, Nebenabweichungen werden dann ein Jahr später, erhält die Organisation das ISO 14001-Zertifikat als Nachweis der erfüllten Anforderungen von der Zertifizierungsstelle, nicht von den Zertifizierungsauditoren, sondern von der Zertifizierungsstelle. Da ist dann das Vier-Augen-Prinzip natürlich auch. Ja, das sind so die wesentlichen Faktoren. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist die kontinuierliche Verbesserung, nämlich die laufende Überwachung und Verbesserung. Das heißt, eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Systems, um kontinuierliche Verbesserungen sicherzustellen und die Einhaltung der Normen zu gewährleisten. Also fortlaufende Verbesserung nennt sich das Thema in der Norm in Kapitel 10. Regelmäßige Überwachungsaudits, nämlich die Durchführung von jährlichen Überwachungsaudits durch den Zertifizierer, um die fortlaufende Konformität und vor allen Dingen die Effektivität des Systems zu gewährleisten. Und die regelmäßige Rezertifizierung, ein Zyklus, ist 3 Jahre. Das heißt, nach 3 Jahren erfolgt dann wieder eine vollständige Rezertifizierung, um die anhaltende Konformität mit der ISO 14001 natürlich und die fortwährende Verbesserung des Umweltmanagementsystems zu bestätigen.
Das klingt in der Tat nach einer Menge Vorbereitung, Herr Lemke. Jetzt ist es so, wenn Sie kurz vor einer Zertifizierung stehen, der externe Auditor steht vor der Tür, wie kann der Erfolg eines ISO 14001 zertifizierten Umweltmanagementsystems gemessen werden?
Ja, ich bin selber ja auch zertifiziert berufener leitender Zertifizierungsauditor und nicht nur Berater und Trainer und Dozent, bilde selber auch Auditoren aus. Man überprüft, ob die festgelegten Ziele erreicht wurden. Ich schaue mir an die Bewertung von internen und externen Audits. Ich überprüfe natürlich, ich sag mal, das Rechtskataster oder die Übersicht der rechtsverbindlichen Verpflichtungen, also die Compliance mit den relevanten Umweltgesetzen, mit den Vorschriften. Ich mache natürlich auch eine Analyse von Kosteneinsparungen durch effiziente Ressourcennutzung. Also ich schaue mir schlichtweg so KPIs an, Key Performance Indicators. Weil auch das muss das Unternehmen natürlich machen. In Kapitel 9.1 ist das genau beschrieben, der Norm. Wir machen Stakeholder-Zufriedenheit durch Feedback von Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern. Auch das Kundenzufriedenheit ist ein Thema. Und die Messung spezifischer Umweltleistungsindikatoren, wie gesagt, KPIs schon, wie zum Beispiel Wasser- und Energieverbrauch, die Recyclingraten und Emissionen im Laufe der Zeit, also Lebenswegbetrachtung.
Jetzt ist ja auch eine Norm nie statisch, sondern verändert sich in regelmäßigen Abständen oder wird angepasst. Was meinen Sie, wie könnte sich die ISO 14001 Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren weiterentwickeln?
Sie wird sich weiterentwickeln. Wir sind gerade dabei. Ich sage immer, Mutternorm ist die ISO 9001, wird durch ISO.org in Genf, ist ja weltweit tätig für die ISO-Normen und ist die Behörde letztlich, die das Ganze herausbringt. Die ISO 9001 und die ISO 14001 sind immer so gleichgeschaltet und auch die 45001, und die werden Ende nächsten Jahres, gibt es die nächsten Änderungen dieser Norm. Das heißt, sie werden immer stärker miteinander angepasst. Diese sogenannten Kapitel 4 bis 10, die es gibt, da wird immer mehr gleichgeschaltet. Also man kann sagen, Qualitätspolitik, Umweltpolitik sind die gleichen Kapitel. Ich kann das in der 9001 und dann im gleichen Kapitel 5.2 lesen, wie in der 14001 auch Kapitel 5.2. Also das kommt immer mehr zusammen, sodass große Unternehmen sie nebeneinander legen können, nämlich die Integration mit anderen Managementsystemen. Wir haben stärkere Anforderungen natürlich an die Offenlegung von Umweltinformationen gegenüber Stakeholdern und der Öffentlichkeit, die da immer mehr kommen, Klimaziele etc. kommen. Die Ausweitung der Anwendung der Standards auf kleinere und mittlere Organisationen wird durch vereinfachte Prozesse und Richtlinien kommen. und vor allen Dingen die Integration neuer Technologien und digitaler Tools zur Verbesserung der Datenerfassung, Überwachung und Berichterstattung. Ich arbeite gerade an einem Buch für die ISO 42001, nämlich KI. Also auch damit beschäftigt sich gerade ISO.org, also KI unter Einfluss. Auch da werden wir in der nächsten Zeit noch Spannendes hören.
Zum Thema Technologien, jetzt haben Sie ein ganz spannendes Thema angesprochen, das ich gerne noch weiter ausführen würde, den Einsatz von digitalen Tools und Technologien im Allgemeinen. Welchen Einfluss Ihrer Meinung nach haben denn neue Entwicklungen in Sachen Technologie auf die Implementierung der ISO 14001?
Wir können also mittlerweile viele technische Tools anwenden, um ein Umweltmanagementsystem einzuführen. Also der Einsatz von Softwarelösungen zur Automatisierung der Datenerfassung und Verwaltung. Also es gibt gute Tools, wir selber verwenden auch. Wir sind selber auch zertifiziert, 9001 und 27001 und verwenden auch sogenannte Softwarelösungen bei uns, die wir auch testen. Und die bringen enorme Vorteile, auch zeitliche. Sie haben zwar einen Kostenfaktor, aber bringen unheimlich viel zeitliche bei der Einführung eines Managementsystems. Ich habe natürlich auch eine automatische Überwachung und Reporting von Umweltaspekten da drin. Ich kann Sensoren oder IoT-Geräte zur kontinuierlichen Überwachung und Sammlung von Umweltdaten in Echtzeit einführen. Ich kann natürlich Big Data und Analytik-Tools zur Auswertung größerer Datenmengen nutzen, um auch Trends zu identifizieren, Prognosen zu erstellen. Und vor allen Dingen KI zur besseren Vorhersage und Management von Umweltrisiken. Ich kann KI auch demnächst nutzen für das gesamte Umweltmanagementsystem.
Wow, ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen in Zukunft. Vielen Dank, Herr Lemke, für diesen intensiven Austausch zur ISO 14001. Ich persönlich glaube, dass das Thema in Zukunft noch sehr viele Unternehmen beschäftigen wird und spreche auch immer wieder mit meinen Kunden zu dieser Norm. Aus gesellschaftlicher Sicht ist das sicherlich eine der wichtigsten Normen, die zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz beiträgt. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche Projekte und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ganz lieben Dank und alles Gute.
Vielen Dank. Tschüss.
Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.